Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Die Volkshochschule feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Bildung für alle war und ist ihr Motto. Und wir wollen heute schauen, wo die VHS jetzt steht und wie sie sich für die Zukunft fit macht. Wenn Sie gerne Ihre eigenen Erfahrungen bei der Volkshochschule mit einbringen wollen, rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine Mail.
Ich selber habe gemerkt, dass ich immer gedacht habe, das ist was für ältere Damen, die dann an Vormittagen Englisch- oder Französischkurse besuchen, die sich ewig in die Länge ziehen. Aber ich habe in den letzten Jahren ein paar interessante Sachen gefunden. Fotografie, Kabarett, verschiedene Dinge und darüber neue Leute kennengelernt. Und bin deshalb jemand, der auch die Volkshochschule nutzt und auf jeden Fall immer mal ins Programm schaut und immer ein paar ganz gute Sachen entdeckt.
Volkshochschule ist für mich ein sehr spannendes Bildungskonzept, das alle Volksschichten anspricht. Und ich war auch ein paar Mal bei Kursen. Zum Teil waren es Kochkurse, zum Teil irgendwelche Moderations- oder Kommunikationskurse. Meistens sind die Altersniveaus allerdings ein bisschen sehr hoch oder der Altersdurchschnitt ist relativ hoch.
Man sieht es nicht richtig als Bildungseinrichtung, aber ich habe da letztens zum Beispiel erst einen Kurs über BWL belegt. Also ich finde das gut, dass es die gibt, dass man Kurse belegen kann, nicht nur Spaßkurse in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Einführung in die Ölmalerei oder irgendwie solche Kreativkurse, obwohl die auch wichtig sind, sondern auch Hochschulkurse quasi, die dann auch zählen, zum Beispiel als Schlüsselqualifikation später bei Bewerbungen oder Ähnlichem.
Die Volkshochschule ist bekannt und wird genutzt in der Bevölkerung, auch nach 100 Jahren. Das haben wir jetzt gehört. Johanna Risse hat sich in Bonn umgehört und diese Stimmen gesammelt. Bei mir entsteht da jetzt nach diesen 100 Jahren immer noch dieses innere Bild, ein Krämerladen der Weiterbildung. Ein buntes, vielfältiges Programm, das durchaus auch berufs- und studiumbegleitend sein kann, niedrigschwellig und ganz breit gefächert. Vom Sprachkurs bis zur Yogastunde. Vor 100 Jahren wurde die Weiterbildung in der Weimarer Verfassung festgeschrieben und danach schossen deutschlandweit Volkshochschulen wie Pilze aus dem Boden. Blicken wir doch jetzt vielleicht am Anfang nochmal auf diese Gründungszeit zurück. Und zwar mit Dr. Christoph Köck. Er ist Verbandsdirektor des Hessischen Volkshochschulverbandes und ist jetzt mit uns in München verbunden. Von dort ist er zugeschaltet. Ich grüße Sie erstmal, Herr Köck.
Ja, schönen guten Tag, Frau Köster. Grüße Sie auch.
Herr Köck, wie war damals das gesellschaftliche Klima, als dieser Boom anfing?
Ja, das war ja die Zeit der Weimarer Verfassung, die Gründung der Weimarer Republik im Jahre 1919. Und da kann man wirklich sagen, dass die Volkshochschulen so, wie Sie es eben schon richtig gesagt haben, wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Also vielleicht mal so eine kleine Zahl. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland 18 Volkshochschulen. Also es gab so ein paar Vorläufer, die schon älter als 100 Jahre sind. Zum Beispiel die Humboldt-Akademie in Berlin ist so eine Einrichtung gewesen. Die wurde schon 1879 gegründet. Und der ging es vor allen Dingen darum, so wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Vorträge auch für die breite Bevölkerung passend zu machen und auch zu verbreiten. Es gab weitere Einrichtungen, zum Beispiel den Frankfurter Bund für Volksbildung im Jahr 1890 und verschiedene andere Bildungsinitiativen, die auch aus der Handwerker- und Arbeiterbewegung kamen. Und das alles wurde so durch die Weimarer Verfassung nochmal mit einem Schub versehen. Und das müssen Sie sich vorstellen, dass innerhalb von 3 Jahren in Deutschland 850 Einrichtungen entstanden sind. Ja, also eine unglaubliche Vielfalt von Volksbildungseinrichtungen in dieser Zeit, nicht nur in den Großstädten, sondern wirklich auch, wie man immer so schön sagt, auf dem platten Land.
Das heißt, echte Bewegung. Das heißt, der Bedarf damals war ungeheuer groß an Nachbildung.
Genau, das war damals eigentlich die erste große Phase, wo man auch erkannt hatte, Bildung hört nicht mit dem Ende der Schule oder mit dem Ende der Hochschule auf, sondern wir müssen eigentlich lebenslanges Lernen, also den Begriff gab es damals noch nicht, aber im Prinzip war die Intention die gleiche. Wir müssten auch weiter über diese klassische Bildungseinrichtungen hinaus uns fit machen für das Leben.
Was gab es denn da für Angebote? Sie haben ja so eine Premium-Ausgabe sozusagen, 100 Jahre VHS. Das ist ein dicker Bildband. Und ja, da habe ich gesehen, dass ein Bild war zum Beispiel, wo Frauen sich bewegt haben. Also der Körper stand auch plötzlich wohl im Vordergrund.
Ganz genau. Ja, das, was wir heute Gesundheitsbildung nennen, war auch tatsächlich damals in der Weimarer Republik schon im Programmangebot. Ja, also nicht nur Körperhygiene und Körperpflege, sondern tatsächlich auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Wissenschaftlich natürlich auch begleitet. Es gab viele wissenschaftliche Vorträge, breit gefächert. Sie haben das eben mal Krämerladen genannt. Das hat tatsächlich so ein bisschen auch krämerladenmäßigen Anschein, aber durchaus im positiven Sinne, denn es ging ja eigentlich und geht auch heute noch bei all dem um eine Horizonterweiterung und um eine Horizonterweiterung eigentlich in allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, für unsere Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind.
Diese eben schon angedeutete Jubiläumsausgabe, 100 Jahre Volkshochschule, die zeigt auch immer so Einschnitte, also wann die Volkshochschule auch besonders wichtig war.
Ja.
Und da ist zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg ein Bild zu sehen in Dresden an der Volkshochschule, wo die Menschen, also wirklich auch Männer und Frauen, Schlange standen.
Genau.
Ja. Welche Rolle spielte die VHS für diesen Neuanfang?
Ja, das war natürlich eine Zeit nach dem Krieg, wo erstmal ein Neuaufbau stattfand. Während der NS-Zeit wurde die Volkshochschule natürlich instrumentalisiert. Es hielt auch eine andere Bezeichnung. Häufig wurden sie Volksbildungswerke genannt in den 30er und Anfang der 40er Jahre. Aber nach dem Krieg ging es neu los. Die Alliierten versuchten mit sogenannten Re-Education Centern auch ihre Form von Erwachsenenbildung und Neupolitisierung der Bevölkerung an Mann und Frau zu bringen. Und gleichzeitig gab es aber in den Kommunen viele Initiativen und auch Neugründungen von Volkshochschulen, die gleich eigentlich auch ein relativ breites Spektrum versuchten abzubilden. Und das ging tatsächlich von beruflich orientierten Kursen, also Schreibmaschinen schreiben, Stenografie, dann aber auch sehr stark natürlich im Bereich der politischen Bildung. Denn da gab es ja einiges aufzuarbeiten und Volkshochschule hat eigentlich auch immer dazu beigetragen, wie es Joachim Gauck mal genannt hat, eine Werkstätte der Demokratie zu sein.
Wir wollen heute unsere Hörerinnen und Hörer auch zu Wort kommen lassen. Deshalb sage ich jetzt nochmal unsere Telefonnummer durch. Das ist die 00800 44 64 44 64. Da können Sie jetzt direkt anrufen und Sie werden hier live in die Sendung gestellt. Wenn Sie lieber schreiben mögen, können Sie das natürlich auch per E-Mail campus@deutschlandfunk.de. ist die Adresse. Und vor der Sendung hat sich auf unserem Anrufbeantworter schon eine Hörerin gemeldet, und zwar ist das Frau Renkhoff aus Frankfurt. Und da hören wir doch mal, welche Erfahrungen sie gemacht hat.
Ich habe die Volkshochschule zweimal in Anspruch genommen. Einmal habe ich 3,5 Jahre lang Italienisch gelernt und für Anfänger und für französische Fortgeschrittene, habe dort auch eine Freundschaft gewonnen im Italienischkurs, die mir sehr wertvoll war. Und ich bin nicht so auf dem Laufenden, denn ich bin jetzt 82,5. Aber ich glaube, dass es ein Erfolgsmodell war. Und ob es das noch ist, kann ich nicht so ganz gut beurteilen, denn mir liegen die Zahlen nicht vor, die die Volkshochschule im Moment als Mitglieder und so weiter, als Schüler oder als Teilnehmer hat.
Da können wir jetzt, glaube ich, mal weiterhelfen in Sachen Zahlen. Da kann uns Dr. Peter Brandt, der Leiter der Abteilung Wissenstransfer am Leibniz-Zentrum in Bonn, sicherlich ein paar Zahlen mit auf den Weg geben. Er ist von Bonn aus dazu geschaltet. Ich grüße erstmal Herr Brandt.
Ja, schönen guten Tag, Frau Köster. Hallo, Herr Köck.
Hallo, Herr Brandt.
Herr Brandt, können Sie uns ein paar Zahlen mit auf den Weg geben? Denn wir haben eben gehört von der Dame, sie war begeistert, denkt, das ist ein Erfolgsmodell. Ist es denn nach wie vor so?
Auf jeden Fall. Also wenn wir zurückgucken in die gesamten letzten Jahre seit dem Krieg im Grunde genommen bis heute eine stetige Erfolgsgeschichte, die Volkshochschulen hinsichtlich der Unterrichtsstunden, der besuchten Kurse, der Belegungen nennt man das in der Statistik und der durchgeführten Kurse, ein Riesenerfolgsmodell bis hin in den letzten Jahren zu dem Thema Sprachkurse, Integrationskurse. Da ist nochmal ein immenser Zuwachs erfolgt, was eben diesen Sprachenbereich angeht. Und da muss man jetzt schon mal ein bisschen genauer hingucken und sagen, wenn wir den nicht hätten, wenn wir diese Integrationskurse nicht hätten, dann würde es inzwischen einen ganz leichten Rückgang in den Belegungen der Volkshochschulkurse geben, die aber im Grunde genommen ein Tropfen auf den heißen Stein sind in einer insgesamt sehr, sehr positiven Entwicklung. Und diese positive Entwicklung ist natürlich eine, die sich auf die Weiterbildung insgesamt bezieht. Wir haben inzwischen eine Quote von etwa 50% Weiterbildungsteilnahme in Deutschland. Das bedeutet, dass jeder zweite Erwachsene im erwerbsfähigen Alter pro Jahr mindestens einmal an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnimmt. Das sind mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland. Und damit ist der Weiterbildungsbereich im Grunde genommen, was diese Zahl angeht, der größte Bildungsbereich in Deutschland. Und das machen sich viele einfach auch nicht klar.
Und die, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, Herr Brandt, ja, die gehen auch alle zur VHS?
Nein, um Gottes Willen. Also die Volkshochschule ist sicherlich der bekannteste, weil in der Fläche verbreitetste Anbieter. Aber wir können sagen, dass ungefähr nur 6% aller Weiterbildungsaktivitäten in Deutschland in Volkshochschulen stattfinden. Oder wenn man es auf die aufgewendete Zeit durchrechnet, sind es 11% der Zeiten, die an die Volkshochschule gehen, sozusagen, bei der Zeit die Bürger für Weiterbildung aufbringen. Das ist jetzt ein bisschen verzerrt dadurch, dass wir da jetzt auch die sehr viel berufliche Weiterbildungsangebote und betriebliche mit reingerechnet haben. Wenn ich diesen ganzen Bereich rausrechne und sozusagen nur die Angebote angucke, die nicht berufsbezogen sind, dann gehen auf das Konto der Volkshochschule 22%, also ein gutes Fünftel der Weiterbildungsaktivitäten und etwas mehr als ein Viertel der Zeit.
Ja, wenn ich vielleicht kurz dazwischen gehen darf. Wir haben eben gehört, dass am Anfang, als alles begann und auch nach dem Krieg, einfach dieser Weiterbildungshunger unglaublich groß war und natürlich die Angebote nicht so zahlreich wie heute. Und jetzt sagen Sie selber schon, ist VHS-Anteil an den Weiterbildungen, die jetzt nicht beruflich zwingend bezogen sind, ist 6% der VHS. Das ist jetzt nicht mehr so viel, ne?
Also an dem nicht berufsbezogenen Teil sind 22% der Aktivitäten, also ein Viertel. Und da, trotzdem haben Sie vollkommen recht. Also es ist so, dass die Volkshochschulen mächtig Konkurrenz bekommen haben. Also wir haben natürlich eine Reihe von privaten Bildungsanbietern, die zum Beispiel im Bereich der Sprache, des Sprachenlernens hochspezialisierte Angebote haben. Wir haben aber auch im Bereich der öffentlich geförderten Weiterbildung ganz unterschiedliche Einrichtungen, die dann zum Teil mit einem etwas klareren Fokus oder ein etwas klareren Profil als die Volkshochschulen auch aufwarten. Wir haben dann Bildungsstätten, die widmen sich insgesamt einfach vielleicht der Umweltbildung oder der Gesundheits- und Bewegungsbildung oder andere sehr bekannt sind auch zum Beispiel konfessionelle Akademien, die so große gesellschaftliche Debatten auch führen, so Orte von so Kulminationspunkte von großen gesellschaftlichen Debatten, eventuell zum Beispiel die Evangelische Akademie in Tutzing oder Katholische Akademie in Berlin. Das sind so sehr elitäre Zentren, auch wo Politiker mit Bürgern in den Dialog gehen über große gesellschaftliche Herausforderungen. Das wird auch an Volkshochschulen diskutiert, aber im Grunde genommen immer ein bisschen mehr Mainstream und eben offen für alle. Und dadurch kommt halt ein bisschen dieses Gefühl auf, es handelt sich um einen Krämerladen. Aber das würde ich gar nicht so negativ formulieren wollen. Die Volkshochschule hat im Grunde genommen diese Rolle eines Grundversorgers. Wir haben ganz viele ländliche Regionen, da gibt es eben tatsächlich nur die Volkshochschule. Und wer dort was lernen will, muss entweder ins Internet gehen oder zur Volkshochschule.
Herr Brandt, bleiben wir vielleicht erst noch mal bei dem Niedrigschwelligen und dem Angebot für alle. Werden denn auch tatsächlich alle erreicht, also mit den Kursen kommen, vom Arbeiter bis zum Arzt?
Es werden schon im Grunde genommen irgendwie alle erreicht, aber die gesellschaftlichen Milieus werden nicht sozusagen proportional erreicht. Das heißt, es gibt einige Milieus, die sind in der Weiterbildung insgesamt in einer bestimmten Quote, kommen die vor, aber in der Volkshochschule zum Beispiel in einer niedrigeren Quote. Das sind also etwa so avantgardistische Milieus. Man nennt die Experimentalisten oder moderne Performer, die also so mal Leute, die sehr schnell sehr großen Erfolg haben wollen, gehen, wenn sie einen Sprachkurs machen wollen, eben nicht zur Volkshochschule, sondern gehen dann zu einem hochspezialisierten Anbieter etwa. Und wen die Volkshochschulen auch nicht so gut erreichen, sind Konsummaterialisten, das heißt eher aus den unteren Bildungsschichten Personen, die sagen wir mal, sehr stark am sozialen Aufstieg interessiert sind. Das ist auch etwa ein Milieu, was unterrepräsentiert ist in den Volkshochschulen. Und dann haben wir natürlich die Alterssituation, also dass wir in den Volkshochschulen zunehmend älteres Publikum haben. Das ist ja eben auch schon mal angeklungen. Ich glaube, in dem ersten Statement hieß es, das ist was für ältere Damen. Das ist nicht ganz unzutreffend. Also wenn wir uns die Teilnahmestruktur angucken, das ist in den letzten Jahren kontinuierlich so, hat sich das so entwickelt, dass die Personengruppen über 50 immer stärker wurden und die jungen Teilnehmergruppen tatsächlich weniger wurden.
Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, Herr Brandt, das ist natürlich eine richtige Beobachtung. Auf der anderen Seite ist es eigentlich so, wenn man sich die Verteilung genau ansieht, entspricht eigentlich die Teilnahmerelation der demografischen Situation in Deutschland. Also wir haben immerhin, sage ich jetzt mal, unter 30% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 35 Jahre. Ne? Und dann kommt so ein ziemlich dicker Block, 26%, 35 bis 50 Jahre, 50 bis 65 Jahre sind nochmal 26%. Und die älteren Damen und Herren, 65 und älter, die machen 16,4% momentan aus. Mhm. Ja? Also eigentlich ist es noch ganz gut gestreut. Und man muss ja auch sagen, dass die unter 35-Jährigen, da gibt es ja dann auch viele, die in der Schule sind, ja, oder an der Hochschule unterwegs sind. Also da sehe ich eigentlich gar nicht so wirklich das Problem. Ich glaube eher, dass es darum geht, in Zukunft vielleicht auch die richtigen Formate und die richtigen Themen zu setzen, damit auch jüngere Leute kontinuierlich Kontakt zur Volkshochschule bekommen oder halten. Also wir haben zum Beispiel momentan in unseren Einrichtungen, das berichten eigentlich alle Volkshochschulen Land auf, Land ab, einen richtigen Boom an Nähkursen. Mhm. Und das denkt man vielleicht erstmal, naja, ist ein altes Handwerk, aber da wird sehr viel zum Beispiel Upcycling gemacht, also unter dem unter der großen Überschrift von Nachhaltigkeit wird hier dann ein Angebot zusammengestellt von den Einrichtungen und das ist natürlich auch attraktiv für junge Leute.
Ich möchte gerne mal ganz konkret auf eine Volkshochschule blicken, nämlich mitten in Deutschland, in Leipzig, die Leipziger Volkshochschule. Meistens liegen die Volkshochschulen ja auch in der Stadt, im Herzen der Stadt, sodass sie von allen gut erreichbar sind. Ich bin jetzt verbunden mit Caroline Bethke. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin Erweiterte Lernwelten bei der VHS in Leipzig. Frau Bethke, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Zielgruppen gesprochen und auch, dass ja doch so ein bisschen die Tendenz da ist, dass gerade ältere Damen jenseits der 50 die Kurse besuchen. Was tun Sie denn, um jüngere Zielgruppen auch anzusprechen, wie wir es vielleicht auch eben gehört haben, mit Trending? Nähkursen oder ähnliches?
Wir versuchen eigentlich ganz viele verschiedene Formate auszuprobieren. Das heißt, zunehmend auch im Online-Bereich Kurse anzubieten, zum Beispiel Blended Learning-Kurse, also Kurse, die Online- und Präsenzteile vereinen, aber auch reine Online-Kurse anzubieten. Auch im Bereich Werbung, also wie erreichen wir eigentlich unsere Teilnehmer, tut sich ganz viel, denn das Klassische, wie die VHSen an ihre Kunden kommen, ist ja eigentlich immer noch das Programmheft, das auch nur zweimal im Jahr erscheint. Und da diskutieren wir zum Beispiel auch, wie können wir eigentlich noch mehr Zielgruppen erreichen. Also zum Beispiel bauen wir die Website immer weiter aus, gestalten die kundengerechter, also überlegen zum Beispiel, ob wir da sogenannte Chatbots einführen, das heißt, dass man auch Fragen automatisch und sofort beantwortet bekommt. Auch der Bereich Social Media ist ein großes Thema, also dass man sich, wir stellen uns sozusagen die Frage, welche Zielgruppen erreichen wir schon, welche sollten es noch sein und wo sind die eigentlich unterwegs und welche Anforderungen und Wünsche haben die auch an uns? Also dieses klassische auf dem Programmheft ausruhen ist eben nicht mehr die Strategie, die ausreichend ist, um alle unsere Zielgruppen zu erreichen.
Haben Sie eigentlich einen Schwerpunkt in Leipzig, was das Angebot angeht?
Im Bereich digitale Medien sind wir eigentlich auch sehr breit gefächert. Also ich würde da zunächst unterscheiden zwischen Angeboten, die digitale Medien direkt als Gegenstand haben. Da haben wir zum Beispiel ganz klassisch den Bereich digitaler Alltag, digitales Leben. Da sind natürlich PC-Kurse dabei, aber auch Kurse zum Thema Sicherheit und Datenschutz im Internet. Die sind auch sehr stark nachgefragt, genau wie der Bereich mobile Medien. Da kommen auch durchaus nicht nur Ältere, da kommen auch Personen, die das berufsbedingt brauchen. Oder Personen, die mit ihren Enkeln Urlaubsbilder austauschen wollen, so die klassischen Fälle, an die man denkt. Genau, das haben wir zum Beispiel. Wir haben aber auch erstmals jetzt einen reinen Online-Kurs durchgeführt zum Thema Webprogrammierung. Da waren dann eher Berufstätige, die Kundschaft. Und die zweite Schiene, die ist auch eigentlich so mein Schwerpunkt an der VHS Leipzig, ist, dass man digitale Medien auch als didaktisches Mittel im Grunde in allen Fachbereichen einsetzen kann. Denn Menschen lernen ja heutzutage immer zunehmend mit Medien. Und wir versuchen einfach, das zu fördern. Das ist so die Zielvorstellung, dass es perspektivisch gang und gäbe ist, dass man in den Volkshochschulkurs geht und dort zum Beispiel mit einem Tablet eine Rechercheaufgabe übernimmt oder kreativ tätig wird, Apps ausprobiert. Mhm. Und da versuche ich zum Beispiel auch Kursleitende weiterzubilden, ihnen Tools zu zeigen und so weiter und auch einfach Dinge zu zeigen, die man ohne viel Aufwand auch umsetzen kann in ganz vielen verschiedenen Kursen.
Herr Köck, wie verbreitet ist das, diese Herangehensweise in den Volkshochschulen? Wir haben ja nun 890 in Deutschland, in den anderen. Also wir hören jetzt hier in Leipzig, da ist ja schon, ich sag mal, der Blick in die digitale Richtung nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt. Wie ist das bei den anderen?
Ja, das ist wie fast überall im Bildungswesen unterschiedlich. Die Volkshochschule Leipzig gehört sicherlich zu den Volkshochschulen, die da ganz vorne dabei sind. Momentan zum Beispiel macht die VHS Leipzig auch einen ganz interessanten, wie man das so nennt, MOOC, Massive Open Online Course, auf gut Englisch-Deutsch. Und zwar geht es da zum Thema Grillen. Ja? Also da wird im Prinzip das Thema Grillen unter verschiedensten Aspekten behandelt und zwar wird das bundesweit ausgestrahlt. Also das macht Leipzig dann nicht mehr nur für sich allein, sondern alle Volkshochschulen, die möchten, können sich sozusagen an diesem Kurs beteiligen mit ihren Teilnehmenden und auch eigene Veranstaltungen dazu machen. Da hat es auch andere Kurse in dem Bereich gegeben, also zum Beispiel den Strick-MOOC und im nächsten Jahr wird es den Bee, also den Bienen-MOOC geben für alle Hobby-Imker und die am Bienenwesen interessiert sind. Also da tut sich momentan sehr viel und ich habe so den Eindruck, dass immer mehr Volkshochschulen auch sehen, dass im Prinzip gerade diese Verbindung von analogem und digitalen Setting, dass das für die Zukunft eben auch entscheidend ist und also dass man nicht diese Bereiche trennt, hier das Digitale und da das Analoge, sondern es wirklich zusammendenkt.
Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter beschreiben? Ich nehme mal dieses Grillen, weil das ja heute gerade zu dem wunderschönen Wetter auch passt. Ja. Das heißt, da sind dann online alle miteinander verbunden und man bekommt zusätzlich noch auch vor Ort eine Anbindung, sage ich jetzt mal, zu einem Kurs oder wie ist das?
Also das könnte jetzt die Frau Wittke, glaube ich, sogar besser beschreiben, weil ja die Leipziger da federführend sind. Es wird tatsächlich vor Ort gegrillt, ja, mit Experten, ja, zu bestimmten Themen, zum Beispiel Grillen und Nachhaltigkeit, ja. Das wird im Prinzip bundesweit oder im Internet ist ja alles weltweit ausgestrahlt und wer möchte, kann sich sozusagen da einklinken. Ja? Das ist natürlich eine Form, die auch für uns momentan noch neu ist, wo wir auch noch mit experimentieren. Aber das ist so ein neues Lernsetting, was immer populärer wird.
Wenn ich das ergänzen darf, das Schöne an dem Grillmuck ist auch, dass er verschiedene Ebenen vereint. Das heißt, es ist möglich, dass man vor Ort zu seiner Volkshochschule geht und live mit vor Ort grillt und sich mit den Experten zu dem Thema austauscht. Also man kann ganz klassisch in Präsenz zur Volkshochschule gehen und was zu diesem Thema lernen.
Genau.
Zusätzlich haben aber einige Volkshochschulen das auch gestreamt. Also man konnte es online mitverfolgen in der VHS Cloud. Das ist ja die Lernplattform der deutschen Volkshochschulen. Das heißt, man konnte es online verfolgen. Und zusätzlich gab es aber auch noch in der VHS Cloud sogenannte Lernbausteine, also so Mini-Aufgaben, also Quizze, Materialien zum Nachlesen. Das heißt, man konnte auch unabhängig von den Streams und von den Vor-Ort-Veranstaltungen was zum Grillen lernen. Und zwar alles kostenlos.
Wir haben die Flüge nicht verpasst, wir sind nur ohne Flugzeug los. In der S-Bahn mit Gepäck, ein langer Blick, beide rot, den alten Krempel gut verpackt. Mit der Angst, dass du ihn nicht gebrauchen kannst.
Ich schau weg und hin und hin und weg, durch das Fenster in die Nacht. Wir müssen rausziehen, das Gepäck hinter uns her. Dann stehen wir da, Treptower Park, der Bahnsteig leer.
100 Jahre Volkshochschule, Erfolgs- oder Auslaufmodell. Darüber sprechen wir heute hier in Campus und Karriere und natürlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar hat sich jetzt Rebecca Rashid bei uns gemeldet. Sie ist oder war mal Dozentin bei der VHS in Berlin. Hallo, Frau Rashid.
Ja, guten Tag, hallo.
Wie war's? Also Sie haben als Dozentin gearbeitet oder sind noch immer dabei?
Ich bin dabei. Ich
Sie
bin
sind
Dozentin.
Noch dabei.
Mhm. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache
ja.
an der Volkshochschule Berlin. Ja, es gibt ja hier 12 Volkshochschulen. Ich bin in Tempelhof-Schöneberg. Mhm. Und ich unterrichte in Integrationskursen. Das heißt Integrationskurse ne, für Einwanderer. Und das sind Intensivkurse. Das heißt, sie finden jeden Tag statt. Und insofern sind das Vollzeitkurse. Was ich damit sagen will, ich lebe davon, dass ich das mache.
Aber können Sie auch tatsächlich davon leben?
Genau, darum geht's. Ne? Also die Volkshochschule, muss ich jetzt dazu sagen, auch nicht in Berlin und soweit ich weiß, auch bundesweit eben nicht. An den Volkshochschulen gibt es keine Festanstellungen für Dozenten. Egal, wie viel Sie da arbeiten. Also ich arbeite da jeden Tag, ich arbeite da ganz normal und so weiter, aber ich bekomme keine Festanstellung. Das heißt, ich habe keine, es gibt keine Sozialleistungen, es gibt keinen bezahlten Urlaub. Ja, wenn jetzt die Volkshochschule eine Pause macht und sie macht im Sommer eine Pause, dann muss ich halt gucken, wo das Geld herkommt in der Zeit. Ja, dann muss ich weiterarbeiten. Wenn ich jetzt also tatsächlich frei haben möchte, muss ich das Geld im Prinzip vorher schon irgendwie anders noch vorverdient haben.
Mhm.
Ja, also die Volkshochschulen übernehmen hier keine soziale Verantwortung. In Berlin ist es sogar ein bisschen anders, weil wir eine sehr starke Dozentenvertretung haben und auch mit Verdi uns zusammengetan haben und sehr, sehr viel gekämpft haben dafür, dass wir zumindest jetzt mal 80% Ausfallhonorar bekommen, wenn wir krank sind. Weil das gibt es normalerweise auch nicht an den Volkshochschulen. Das heißt, wenn der Dozent krank ist, hat er Pech gehabt.
Frau Rashid, ich würde gerne mal die Frage weitergeben an Herrn Köck, Verbandsdirektor der Hessischen Volkshochschulverbands. Mhm. Herr Köck, keine soziale Verantwortung. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht für die Dozenten.
Ja, zu dem Schluss könnte man vielleicht kommen, wenn man die aktuellen Zahlen und Vergütungssätze sich anschaut, die ja erstmal nicht besonders hoch erscheinen. Also wir haben ja in Integrationskursen ein festgelegtes Mindesthonorar vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, von 35 Euro pro Unterrichtseinheit, also pro 45 Minuten. Auf dieser Basis werden die Volkshochschulen sozusagen vom Bundesamt auch honoriert. Das heißt, hier ist es ja so, dass die nicht die Volkshochschulen sozusagen in der sozialen Verantwortung stehen, sondern in erster Linie natürlich der Bund. Der Bund ist der Auftraggeber und die Volkshochschulen als Träger realisieren sozusagen die Kurse. Und seitens des Deutschen Volkshochschulverbandes gab es ja vor 3 Jahren eine große Initiative, als eben die Zuwanderung sehr stark anstieg, die Mindesthonorare anzuheben. Und damals ist das ja schon gelungen. Man muss sich vorstellen, 2015 lag das Mindesthonorar noch bei 23 Euro. Und es konnte jetzt durch die Initiativen der Verbände auf 35 erhöht werden. Aber unserer Ansicht nach brauchen die Träger noch deutlich mehr an Unterstützung seitens des BAMF, um eben die Arbeit leisten zu können, die Frau Rashid eben beschrieben hat. Also es ist ja nun auch wirklich eine sehr herausfordernde Tätigkeit, einen Integrationskurs in Vollzeit oder als Intensivkurs durchzuführen, weil man hat da bis zu 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sehr, sehr unterschiedlichen Herkunftsgeschichten. Und das ist eine ganz große pädagogische Herausforderung, die da geschieht.
Herr Köck, gibt es denn da überhaupt keine Möglichkeiten? Weil wir haben ja eben gehört von Frau Rashid, dass sie ja sehr, sehr eingebunden ist, einer Festeinstellung.
Es gibt einzelne Volkshochschulen, die durchaus Festeinstellungen vornehmen, ist auch passiert, gerade in den Jahren 2015, 16 und 17. Wir haben aber hier natürlich die Problematik, dass dann die Kommunen sagen, wir wissen nicht, wie weit wir sozusagen diese Anstellungen garantieren können. Weil wir ja jetzt auch davon ausgehen können, dass zum Beispiel die Integrationskurse in Anzahl und Umfang zurückgehen werden in den nächsten Jahren. So, und dann haben wir eine ganze Reihe festangestellter Dozentinnen und Dozenten. Und die Frage ist ja, was wird dann aus denen? Ja, und das ist ja auch eine unschöne Situation. Wir dürfen sie dann zum Beispiel rein rechtlich gesehen nicht mehr als freiberufliche Kursleiterinnen anstellen oder beschäftigen.
Danke erstmal an Rebecca Rashid, dass sie sich gemeldet hat. Geschrieben hat uns auch Tobias Bremer. Und er sagt, niedrigschwellig sei das Angebot eigentlich gar nicht mehr der Volkshochschulen, denn die Kurse seien viel zu teuer. das Preisniveau sei so gestiegen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden jetzt antworten will, Herr Köck oder Frau Bethke?
Also ich kann vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Das ist tatsächlich auch in diesem Fall sehr unterschiedlich. Also wir haben Kurse, in denen die Stunde 1,50 Euro kostet, was wirklich sehr, sehr wenig ist, denke ich, und was auch jeder und jede in irgendeiner Form leisten kann. Und dann gibt es natürlich Kurse, insbesondere wo vielleicht ein Spezialwissen vermittelt oder ausgetauscht werden soll, wo dann ja auch vielleicht Dozentinnen und Dozenten nicht so Schlange stehen und man auch den Kursleitenden dann auch höhere Honorare zahlen muss, was sich dann natürlich wieder auf die Teilnehmergebühren auswirkt. Das ist ein bisschen Angebot- und Nachfragespiel, was natürlich bei den Volkshochschulen auch eine Rolle spielt. Denn 35% des Gesamtumsatzes, des Gesamtbudgets der Volkshochschulen wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erbracht.
Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Ja, dass Frau Bicke? Also die realen Kurse werden ja theoretisch, also die realen Preise werden ja viel, viel höher, aber durch die Förderung der Kommune und des Bundeslandes sind die Preise ja für den Endkunden eigentlich viel günstiger, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, die Kleingruppen, die es ja in der Regel in vielen Fachbereichen gibt und auch die intensive Beratung, die man von den Mitarbeitern der Volkshochschule bekommt, grenzen uns ja auch nochmal von anderen Weiterbildungsanbietern ab und sind ja auch ein Qualitätsmerkmal. Und wir haben auch viele Angebote, die kostenlos sind. Das würde ich auf jeden Fall auch noch betonen. Also wir hatten zum Beispiel letzten Herbst eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Sächsischen Ministerium des Inneren. Da ging es um Datenschutz und Sicherheit im Internet. Die war zum Beispiel kostenlos. Auch der Grill-MOOC, wie gesagt, war kostenlos. Also da haben wir durchaus auch Angebote im Programm, die nicht kosten oder eben sehr wenig oder auch Schnupperangebote.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt Dozenten, nicht nur die Bezahlung, sondern überhaupt auch die Fortbildung beispielsweise für Dozenten auch ansprechen. Und da hat sich vorab Hajo Blumenthal aus Singen bei uns gemeldet. Vom Anrufbeantworter hören wir ihn jetzt mal.
Wir sind nur als Beispiel vor 20 Jahren war das. Ausgebildet worden von der VHS und dem Land Baden-Württemberg als Naturführer, als Biologie, Geologie und so weiter. Also ein breites Spektrum, das, was unsere Landschaft, unsere Geschichte und so weiter anbelangt. Und zwar von Professoren, von Doktoren und so weiter aus dem entsprechenden Fachgebiet 2 Jahre lang. Das hat aber bei der VHS bis heute nicht funktioniert, weil zu wenig Interesse war und besonders die Städte und Gemeinden nicht aufgesprungen sind, so wie sie es erstmal vorhatten. Leider Gottes ist das Ganze gestorben. Von 23 Leuten, die die Prüfung bestanden haben, existiert jetzt einer oder höchstens noch 2.
Das sind Erfahrungen von Hajo Blumenthal, der sich hat ausbilden lassen als Naturführer an der VHS in Singen. Jetzt frage ich mich, Frau Bethke, wie sieht es denn heute aus? Wie wird denn heute fortgebildet?
Auch das passiert in ganz vielen unterschiedlichen Formaten, also angefangen von einer klassischen Face-to-Face-Beratung vor Ort bei uns, aber auch online und eben auch an verschiedenen Kursen und Weiterbildungsformaten. Ich habe zum Beispiel im letzten halben Jahr eine Fortbildung gemeinsam mit dem Sächsischen Volkshochschulverband durchgeführt für Kursleiter an sächsischen Volkshochschulen, in der die Kursleiter dazu befähigt werden, Online-Kurse zu gestalten, also auch Lernprozesse online zu moderieren, Materialien zu erstellen und so weiter.
Wie offen sind da die Kursleiter?
Es war auch sehr heterogen. Also wir hatten auf jeden Fall Wartelistenplätze. Es gab nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl und wir hatten mehr, die das Angebot besuchen wollten, als wir tatsächlich Plätze hatten. Und die sind zum Teil offen, aber auch sehr kritisch, was aber sehr gut ist. Denn es geht ja nicht darum, das ist auch nicht unser Ziel, dass alle unhinterfragt und unkritisch digitale Medien überall einsetzen, sondern an den Punkten, an denen es sinnvoll ist, sowohl inhaltlich wie auch didaktisch. Von daher ist diese kritische Auseinandersetzung, an welchen Punkten in meinem Kurs macht es Sinn, wie können zum Beispiel digitale Medien Lernprozesse anregen, wie kann man individualisiert lernen, autonom, wie kann man sich soziale Gemeinschaft online stärken und so weiter. Das sind ja die Fragen, die man sich stellen muss. Und das Projekt war auf jeden Fall sehr erfolgreich, genau. Ansonsten haben wir auch noch eine Fortbildungsreihe, die findet im Präsenzformat statt. Da stellen wir einmal im Monat verschiedene Tools vor, also digitale Tools, Apps, Webanwendungen und so weiter. Und das ist eigentlich auch, da ist die Nachfrage auch aus allen Fachbereichen vorhanden.
Jetzt würde ich ganz gerne an dieser Stelle mal meine eigenen Erfahrungen mit einbringen, weil das hört sich jetzt alles sehr, sehr positiv an, auch gerade was der Wille zur Weiterbildung der Dozenten angeht. Ich habe mal einen Arabischkurs gemacht und bin sehr euphorisch und motiviert dorthin gegangen und habe dann wirklich gedacht, als ich in dem Kurs saß, der gut besucht war, es gab auch mehrere Anfängerkurse gleichzeitig, ja, ich sitze in einer Veranstaltung, wie sie hätte auch vor 30, 40 Jahren hätte sein können. Also das war wirklich didaktisch sehr, sehr schlecht, was da geboten wurde. Und entsprechend sind die Teilnehmer auch nicht besonders lange geblieben. Ich bin dann auch irgendwann nicht mehr gegangen. Also machen Sie da auch sowas wie eine Qualitätskontrolle? Herr Köck, vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ja, die Volkshochschulen in Deutschland sind eigentlich zum allergrößten Teil auch im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems unterwegs und wir lassen sich auch zertifizieren. Also da gibt es eigentlich zwei große, einmal das heißt EFQM und das zweite heißt LQW, lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung. Und das sind schon umfangreiche Managementwerkzeuge, die da zum Einsatz kommen und die eigentlich die ganze Organisation betrachten und auch unter dem Zielrichtung, was ist eigentlich gelungenes Lernen, die ganze Institution fokussieren und natürlich auch versuchen, Verbesserungspotenziale zu erkennen. Das ist ja immer das Entscheidende dabei und gerade das, was Sie eben angesprochen haben, die Abbruchquoten in Sprachkursen, das ist natürlich ein Thema, was diskutiert wird und wo wir auch versuchen, über unsere Fachleute in den einzelnen Einrichtungen da auch Verbesserungen hinzukriegen. Ja, es ist natürlich so, dass in der Volkshochschule genauso wie an der Hochschule und in den allgemeinbildenden Schulen, da gibt es gute und schlechte Dozentinnen und Dozenten, welche die breite Paletten an Didaktik mitführen und da natürlich versiert unterwegs sind und andere, die vielleicht einfach mal erstmal aus einem arabischen Land kommen und aber pädagogisch noch überhaupt keine Weiterbildung mitbringen. Und dafür sind dann zum Beispiel auch die Landesverbände da, dass man dann also Menschen, die einfach nur mit einem oder nur, sage ich mal, die erstmal mit einem fachlichen Wissen kommen, denen dann eben auch noch das pädagogische Grundrüstzeug zu geben.
Herr Brandt vom Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen in Bonn, welche Empfehlungen geben Sie denn weiter an Weiterbildungseinrichtungen, dass die Qualität der Dozenten halt nicht zu wünschen übrig lässt?
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, an dem Thema Dozentenkompetenzen zu arbeiten. Und Herr Köck weiß das ja auch und die Kollegin von der VHS Leipzig als unsere Partnerin an der Stelle auch. Es gibt ein großes vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertes Projekt. GRETA heißt das, bei dem wir im Moment Instrumente erproben, mit denen wir im Grunde genommen die vorhandenen Kompetenzen ans Licht heben von den Dozentinnen und Dozenten und somit zeigen können, wo im Grunde genommen die sehr gut aufgestellt sind und an welchen Stellen es Entwicklungsbedarfe gibt. Und wenn man diese Tools, diese Instrumente jetzt in Fortbildungssettings in eine größere Anwendung bringen könnte, dann könnte man zum einen eine sehr viel gezieltere Fortbildungstätigkeit anschließen für eben diese Dozentinnen und Dozenten, nämlich genau an den Kompetenzen anschließend, die identifiziert worden sind, dass man an ihnen vielleicht noch Entwicklungsbedarf sieht. Und zum anderen ist es ein Qualitätsausweis für die einzelnen Dozentinnen und Dozenten, wenn sie eine Kompetenzbilanz vorweisen können, mit der sie zeigen können, was sie drauf haben. Und es gibt einige, viele, die viel drauf haben. Und wir würden gerne diese Instrumente tatsächlich in eine breitere Erprobung bringen. Und wir sind da in einem Prozess unterwegs, wo auch andere Verbände neben den Volkshochschulen, auch andere Verbände der beruflichen und bis hin in die betriebliche Weiterbildung, gewerkschaftliche Weiterbildung beteiligt sind. Da könnte also eine Dynamik aufkommen, dass man diesem Thema Professionalität der Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung einfach nochmal einen höheren Stellenwert beimisst.
Professionalisierung, ja, gerne. Aber ich habe dann immer noch die Frau Raschid von eben im Ohr, die ja als Dozentin gesagt hat, zu dem Honoraren ist das eigentlich fast gar nicht möglich. Also erwartet man da nicht irgendwo auch zu viel von den Dozenten? Oder welche Lösung kann es da geben? Vielleicht, ich weiß nicht, Herr Köck?
Es ist ja tatsächlich ein bisschen eine so eine Abwägesituation, ja, auch seitens der Dozentinnen und Dozenten. Ja, also sie müssen, also die, sie wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie an die Volkshochschule gehen, also dass die Honorare eben nicht in dem Bereich eines Oberstudienrates liegen, sondern tatsächlich darunter. Und merkbar darunter liegen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Volkshochschule als Institution ja auch sozusagen die Nebenamtlichkeit von dieser Nebenamtlichkeit auch immer gelebt hat, sage ich jetzt mal so. Ne? Also dass man im Prinzip ein großes Maß an hauptberuflichen Lehrkräften anstellt, das ist eigentlich gar nicht so im Sinne der genuinen Volkshochschularbeit gewesen, denn hier waren es eigentlich eher so die Gelegenheitsnebenamtlichen, die mal vielleicht ein oder zwei Kurse in der Woche gegeben haben, Englisch, Gesundheitskurs oder auch Zeichenkurs oder ähnliches, und die dann im Rahmen einer Übungsleiterpauschale dann brutto gleich netto verdienen, und dann ist es schon wieder gar nicht so schlecht. Von denen Kursleitenden gibt es heute immer noch sehr, sehr viele übrigens. Wir müssen aber Lösungen finden für diejenigen, die halt viel größere Stundenumfänge haben, wie eben Frau Raschid das eben auch berichtet hat.
Herr Brandt, es bleibt ein Seiltanz, oder?
Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik, das auszubalancieren, weil man natürlich auch nicht die Kursleitenden überfordern darf. Also dass man jetzt sagt, man kann an der Honorarsituation nichts verändern, aber man würde immer mehr an Kompetenzen von ihnen erwarten. Das funktioniert sozusagen in dieser Schwerpunktsetzung alleine nicht. Also ich denke, diese Kompetenzbilanzierungstools können dazu dienen, zum einen den Kursleitenden auch noch mehr Möglichkeiten zu geben, sich auf einem Markt auch umzusehen und bei anderen Anbietern unter Umständen tätig zu werden und dadurch ihre Marktposition vielleicht ein wenig zu verbessern. Zum anderen denke ich, dass eine wichtige Stellschraube auch noch sowas sein kann wie Selbstverpflichtungen in bestimmten Fachbereichen oder in bestimmten Trägerbereichen, dass sich dort Akteure zusammentun und sagen, in diesem Feld kommt es darauf an, dass die Kompetenzen A, B und C besonders ausgeprägt sind, und das ist etwas, worauf wir zum Beispiel bei der Rekrutierung von Personal Wert legen. Das würde gar nicht bedeuten, dass man dann irgendwie sonderlich andere Dozentinnen und Dozenten hätte als die, die man vorher hatte, aber man hätte die richtigen für das, was in dem jeweiligen Fachbereich sozusagen erforderlich ist, und man hätte eine Struktur, mit der das auch abbildbar ist, und möglicherweise gibt es auch von der öffentlichen Hand dann auch nochmal Förderprojekte dahingehend, dass solche Arten von Selbstverpflichtung in bestimmten Trägerbereichen dann aber noch einfach nochmal gezielt gefördert werden und man dann einfach auch finanzielle Spielräume dazu gewinnt. Das wäre eine Möglichkeit, wie man da auch vielleicht Schrittchen für Schrittchen vorwärts kommt.
Jetzt haben wir noch einen Hörer, der mit uns verbunden ist. Wer ist denn da jetzt bitte?
Meinen Sie mich?
Ja.
Ja, guten Tag, mein Name ist Oliver Steinkamp. Ich rufe aus Ostfriesland an. Es gibt eine Menge Kritik an den Volkshochschulen, aber ich möchte den Blick in die andere Richtung lenken. Wenn wir die flächendeckende Struktur der VHS nicht gehabt hätten 2015, dann hätten wir mit der Flüchtlingssituation nicht so umgehen können. Und dann wurden dort Menschen beschäftigt, und zwar viele, viele Tausend, die Geld verdient haben, was sie vorher nicht verdient haben. Kann man auch kritisieren, klar, aber da wurde die Binnenkonjunktur angekurbelt. Ich selbst habe erlebt, wenn man umzieht, bietet einem die Volkshochschule eine Menge Angebote, um Kontakte am neuen Ort zu schließen, egal welchen Kurs ich besuche, ich lerne Leute kennen, bis politische Diskussionsveranstaltungen, gerade im ländlichen Raum. In Berlin kann ich mir ständig irgendwas reinziehen, aber in der ostfriesischen Krummhörn bin ich dann froh, wenn die Volkshochschule mal eine Veranstaltung macht. Dann kann ich Räumlichkeiten nutzen oder mieten als politische oder sonstige Organisation, und unsere VRS bietet auch ständig wechselnde Kunstausstellungen. Also wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden, unsere Volkshochschulen, finde ich.
Also Sie sind durchweg zufrieden, Herr Steinkamp?
Nee, Kritik können wir auch, aber vielleicht in einer anderen Sendung. Aber es gibt eine Menge Punkte, die richtig toll sind und wichtig. Und ich selber habe PC-Kurse, Elektroschweißen, Arabisch, Zeichnen, Fotografie, Dunkelkammerarbeit,
ui,
und
ui,
viele Diskussionen. Also wirklich, Volkshochschulen top.
Und Sie haben noch mal einen Punkt angesprochen, den wir am Anfang der Sendung auch ganz kurz hatten, dass es gerade natürlich in den Regionen, die jetzt nicht so strukturstark sind, ein ganz besonders wichtiger Faktor ist, der VHS. Ich glaube, da wird Herr Brandt Ihnen zustimmen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ungefähr noch 2 Minuten, bevor ich hier das Studio räumen muss. In der Zeit würde ich das gerne tatsächlich noch loswerden. Es gibt regionale, ganz große regionale Differenzen, wie gut die einzelnen Regionen damit umgehen, ihre wirtschaftlichen, sozialen Voraussetzungen sozusagen angesichts dieser Herausforderung ein vernünftiges Weiterbildungsangebot für die Menschen auf die Beine zu stellen. Und wir haben dort Regionen, denen es ganz, ganz wunderbar gelingt, aus Mist Gold zu machen, sage ich mal, also aus einer strukturschwachen Region wirklich ein Riesenpotenzial an Angebot zu machen, das dann auch Teilnahmen an Weiterbildung nach sich zieht. Das können wir zum Beispiel beobachten im Norden von Baden-Württemberg, so in der Region Neckar-Odenwald oder rund um Heilbronn. Da haben wir eine sehr hohe sogenannte Potenzialausschöpfung. Da wird wirklich aus einer schlechten Voraussetzung sehr viel an Weiterbildung produziert, und andere Regionen, da könnte man noch weit, weit mehr Potenzial ausschöpfen, als das bislang geht. Also in der Stadt München, wo Sie jetzt, Herr Köck, gerade im Studio sitzen, haben wir nur eine Potenzialausschöpfung von 85%. Also die Voraussetzungen wären super in München. Man könnte noch viel mehr machen. Ich weiß, die Volkshochschule München ist schon die größte Bildungseinrichtung in Europa, aber das richtet sich natürlich auch an andere Akteure vor Ort. Da, wenn entsprechende Vernetzungsaktivitäten zwischen Einrichtungen vor Ort noch stärker um sich greifen, wenn Lernberatung flächendeckend eingeführt wird, wenn ein hochwertiges Angebot da ist und wenn Mobilitätsförderungen auch noch erfolgen, dann können eigentlich in allen Regionen gute Weiterbildungsstrukturen aufgebaut werden.
Danke Ihnen, Herr Brandt. Wir wissen, Sie müssen jetzt das Studio verlassen, deshalb sage ich jetzt schon mal Tschüss. Herr Brandt, Dr. Peter Brandt ist Abteilungsleiter Wissenstransfer am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen. Schön, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank auch an Oliver Steinkamp für die positiven Erfahrungen aus Ostfriesland. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz nach Bonn schalten, weil in Bonn hat Johanna Risse nämlich noch mal ein paar Passanten gefragt, wie zukunftsfähig sie die VHS eigentlich sehen.
Ich habe zumindest den Eindruck, dass das Konzept Volkshochschule verstaubt ist, aber das muss ja auch in der Zukunft nicht so bleiben. Es kommt immer darauf an, wie die einzelne Volkshochschule sich gestaltet.
Die Volkshochschule ist sehr beliebt, die hat sich sehr erneuert, also sowohl technisch mit Smartboards. Die Räume sind wirklich sehr modern, auf dem neuesten Stand, und ich glaube, dass die Leute das sehr gerne annehmen. Nicht nur Rentner, die am Abend zur Volkshochschule zur Seidenmalerei kommen, sondern die Volkshochschule hat ein sehr, sehr breites Spektrum.
Der Name ist, glaube ich, nicht zeitgemäß, aber generell finde ich es gut, dass es dieses Angebot noch gibt. Sie bietet ja viele politische Seminare auch an, und das finde ich ist immer ein gutes Angebot, sich weiterzubilden.
Also beim Namen, da hakt es noch ein bisschen. Herr Köck, was meinen Sie? Kann man da noch ein bisschen was dran drehen in Zukunft?
Die Zukunftsfähigkeit, das wird sicherlich eine entscheidende Frage sein in den nächsten Jahren, weil wir natürlich, wie Herr Brandt eben auch schon gesagt hat, wir haben Konkurrenzen im Bereich der anderen Bildungsträger, aber auch das Internet ist natürlich nicht nur Teil unseres Angebots, sondern eben da passiert eben auch viel links und rechts um uns herum. Und ich denke, dass es eine Kunst sein wird und eine Herausforderung, der wir uns auch stellen derzeit, dass wir einfach schauen, was passiert denn gerade in unserer Gesellschaft? Welche Themen sind denn die, die Menschen interessieren, mit denen wir auch vielleicht nicht mehr so, wie es in den 80er Jahren formuliert wurde, Bildung für alle gestalten, sondern viel stärker sozusagen eine Bildung mit vielen gewährleisten. Das heißt also, uns stärker in die Zivilgesellschaft einbinden, vernetzen, als Agentur auch tätig werden, die schaut, wo ist denn eigentlich relevantes Wissen in meiner Kommune? Wie kann ich das große Wissen der weiten Welt in meiner Kommune weitertragen und mit ihr verbinden? Und welche Orte, welche Lernorte auch gibt es eigentlich, in denen Volkshochschule stattfinden kann? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage für die Zukunft. Es gibt ja in den Bibliotheken gerade eine große Diskussion Diskussion über die sogenannten dritten Orte. Ja, also offene Lernorte, wo die Menschen einfach hingehen und die Möglichkeit bekommen, sich fortzubilden, sich mit anderen auszutauschen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Und ich denke, dass die Volkshochschulen auch in diese Richtung weiterdenken und neu denken werden. Und das wird eine ganz spannende Zeit in den nächsten Jahren, das zu beobachten und auch umzusetzen.
Wir werden das natürlich auch beobachten. Vielen Dank, Dr. Christoph Köck, dass Sie dabei waren, Verbandsdirektor Hessischer Volkshochschulverband. Und Caroline Bethke, pädagogische Mitarbeiterin Erweiterte Lernwelten an der VAS in Leipzig. Auch Ihnen ein Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben. Und vielleicht noch zum Schluss ein kleiner Hinweis für die lange Nacht der Volkshochschulen im September. Die wird es überall geben. Das ist ja vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, dann sich dort vor Ort ein bisschen kundig zu machen und auf den neuesten Stand zu halten. Im Programm geht es jetzt weiter mit Corso, das Wesentliche. Ein neues Album von Andreas Dorau steht dort unter anderem auf dem Programm. Und am Mikrofon verabschiedet sich für Campus und Karriere Bettina Köster.